Unser Thema ist das Kreuz und dieses Thema werden wir heute fortsetzen. Gestern erklärte ich, dass ich mit Kreuz nicht ein Stück Metall oder Holz meine, obwohl ich nichts dagegen einzuwenden habe, sondern das, was Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz errang und was nur durch Glauben zu empfangen ist. Ich versuchte, eine Grundlage zu legen, indem ich sagte, der Kern dessen, was am Kreuz geschah, sei ein von Gott angeordneter Tausch gewesen, in dem alles Böse, das der Ungehorsam des Menschen nach sich zog, auf Jesus kam, damit all das Gute, das der sündlose Gehorsam Jesu nach sich zog, uns zur Verfügung stehen würde. Und das ist meines Erachtens der Schlüssel zum Lagerhaus Gottes. Ganz einfach könnte man es so formulieren, das Böse kam auf Jesus, damit uns das Gute zur Verfügung stehen würde. Wir können dies nicht einfordern, wir haben keinen Anspruch darauf. Gott tat das aus seiner unfassbaren und souveränen Gnade heraus. Ich glaube nicht, dass die Ewigkeit lange genug sein wird, um herauszufinden, warum Gott das getan hat. Aber ich bin so froh, dass er es getan hat. Das ist das Entscheidendste überhaupt. Ich möchte, dass ihr im Verlauf dieser Predigtserie wirklich etwas lernt. Deshalb werde ich immer wieder mal Wiederholungen einbauen und euch einfache Aufgaben stellen, die ihr tun könnt, die jedoch kein Muss sind. Doch wenn ihr sie tut, werdet ihr davon profitieren. Im Verlauf unserer gestrigen Lehreinheiten besprachen wir 6 Aspekte des Tauschs am Kreuz. Versucht doch einmal, ob ihr sie noch zusammenbekommt, ohne in eure Themenübersicht zu sehen. Es ist keine Sünde, dort nachzuschauen, aber wir wollen sehen, wie viele wir so zusammenbekommen. Ich muss selbst auch oft auf die Themenübersicht sehen. Ich möchte auch dazu sagen, dass all das keine absolute Theologie ist, nichts, das bis in alle Ewigkeit endgültig wäre. Ich behaupte nicht, was ich sage, umfasse alles, was am Kreuz errungen wurde. Ich öffne euch lediglich eine Tür, damit ihr eintreten und euch zu eigen machen könnt, was Gott euch zur Verfügung gestellt hat. Bitte, macht daraus keine Derek Prince-Theologie vom Kreuz. Das sind lediglich Anhaltspunkte, die euch in die Richtung weisen, in die ihr selbst gehen müsst. Letztlich müsst ihr selbst diese Dinge für euch ganz persönlich entdecken. Und in einer alten Hymne heißt es, am Kreuz sei nur Platz für einen. Und das stimmt. Du selbst, du ganz persönlich, musst dir durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes zu eigen machen, was dir das Kreuz anbietet, was es dir ganz persönlich anbietet. Dennoch wollen wir es nun gemeinsam versuchen. Manchmal verhaspel ich mich selbst, weil ich auch nicht immer auf die Themenübersicht schaue und ich lehre diese Dinge immer wieder ein bisschen anders. Es könnte also sein, dass ihr mich korrigieren müsst. Wir symbolisieren wie immer das Schlechte mit der linken und das Gute mit der rechten Hand. Bitte macht alle mit. Der erste Aspekt war, Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Er wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Er wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Er starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Er wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Er trug unsere Armut, damit wir Anteil an seinem Überfluss haben würden. Das ist wirklich großartig. Apropos Segen und Fluch, ich möchte euch zusätzlich kurz auf das Buch Segen oder Fluch, Sie haben die Wahl, hinweisen. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren wollt, wird es euch weiterhelfen. Ihr könnt es bei den Büros meines Dienstes bestellen. Deshalb werden wir uns hier auch nicht mit diesem Thema in seinem ganzen Umfang beschäftigen, denn es ist nicht unser eigentliches Thema. Nun könnt ihr wieder auf die Themenübersicht sehen. Wir gehen einen Schritt weiter. Auf der Übersicht stehen noch 4 weitere Aspekte des Tauschs, aber ich will unterstreichen, dass das nicht vollständig ist. Das sind nur einige Beispiele. Auf der Übersicht kommt nach dem Tausch zwischen Armut und Überfluss der Tausch zwischen Schmach und Herrlichkeit. Als ich Menschen im Bereich Befreiungsdienst und innerer Heilung, wie man es oft nennt, diente, ist mir dies besonders plastisch vor Augen gestanden. Ich stellte fest, dass viele Menschen unter einem tief verwurzelten Gefühl der Schmach und Scham leiden. Einige dieser emotionellen Probleme hatte ich selbst nie. Ich weiß nicht warum, und ich behaupte auch nicht, ich wäre besser als andere Menschen. Jedenfalls musste ich mich in die Menschen hineindenken, die diese Probleme hatten. Ich begegnete beispielsweise unzähligen Menschen, die sich abgelehnt fühlten. Ich persönlich hatte dieses Problem nie, und zwar nicht, weil ich besser wäre. Mein Problem war eher das genaue Gegenteil. Wenn du mich nicht magst, ist das dein Problem, nicht meins. Ich stellte jedenfalls fest, dass unzählige Menschen von einem Gefühl der Schmach und Scham regelrecht gepeinigt werden. Sie haben irgendwie das Gefühl, sie könnten in der Gegenwart Gottes nie den Kopf heben. Mir ist aufgefallen, dass einige Menschen während der Anbetung immer auf den Boden schauen. Das ist meines Erachtens symptomatisch dafür. Hiob sagte, ich werde mein Angesicht ohne Makel zu Gott erheben. Wir sollten ohne ein Gefühl der Schmach und Scham in die Gegenwart Gottes kommen können. Eine wichtige Ursache für Schmach oder auch Scham in unserer Gesellschaft ist Kindesmissbrauch. Männer oder Frauen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden, haben oft ein latentes Gefühl der Schmach und Scham, das sie ihr Leben lang begleitet. Ich bin so froh, dass das Kreuz sie frei machen kann. Betrachten wir uns das Bild der Kreuzigung Jesu, wie es uns in Matthäus 27, 35 bis 36 vor Augen gemalt wird. Wisst ihr, es ist einzigartig, wie diszipliniert die Bibel, vor allem das Neue Testament, bestimmte Dinge beschreibt. Wenn ein moderner Autor die Kreuzigung beschreiben müsste, würde er sicherlich alle möglichen Details aufzählen, um eine emotionelle Wirkung zu erzielen. Doch das Neue Testament sagt einfach nur, sie kreuzigten ihn. Ein erstaunliches, lakonisches Statement. Lesen wir nach in Matthäus 27, 35 bis 36. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen da selbst und bewachten ihn. Religiöse Kunst beschönigt oft, was bei der Kreuzigung Jesu tatsächlich geschah, und zeichnet ein falsches Bild. Hier steht klar und deutlich, dass sie ihm all seine Kleider wegnahmen, weil sie seine Kleidungsstücke haben wollten. Ein Mann trug in jener Zeit allgemein gesprochen 4 Kleidungsstücke. Es waren 4 Soldaten und jeder von ihnen bekam eins. Der sogenannte Leibrock war jedoch in einem Stück gewebt und so schön, dass sich die Soldaten sagten, wir wollen ihn nicht zerreißen, sondern verlosen. Wenn ihr euch vor Augen führt, was hier steht, kommt ihr zu dem Schluss, dass Jesus tatsächlich völlig nackt war. Und es liegt auf der Hand, dass er in der religiösen Kunst niemals so dargestellt werden wird. Er war nackt und den Blicken der Soldaten und aller Passanten ausgesetzt. In gewisser Hinsicht ist das Neue Testament recht diskret. Es heißt, die Frauen, die mit ihm gekommen waren, wären etwas abseits gestanden. Die einzige, die ihm nahe kam, war seine Mutter. Jesus war nackt und entblößt und absolut der Schmach und Scham preisgegeben. Warum? Die fantastische Antwort lautet, er trug unsere Schmach und Scham. Er trug die Schmach und Scham, die viele von uns in unterschiedlicher Weise erlitten haben, um sie auszulöschen, um sie zu tilgen, zu eliminieren, um uns davon frei zu machen. Was ist das Gegenteil von Schmach? Herrlichkeit. Betrachten wir kurz ein anderes Bild dieser Schmach, das die Bibel uns in Jesaja 53 gibt. Ihr müsst euch Jesaja 53 wirklich einmerken, weil wir immer wieder darauf zurückgreifen werden. Es heißt hier in Vers 3, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Es heißt eigentlich, ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Heutzutage würde man sagen, wir wandten unseren Blick von ihm ab. Der Anblick war so anstößig, dass wir nicht einmal hinsehen wollten. Das war unsere Schmach, die er trug. Das Gegenteil finden wir in Hebräer 2,10. Zitat, denn es geziemte ihm, oder es entsprach seinem Wesen, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, also Gott Vater, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Errettung, das ist Jesus, durch Leiden vollkommen zu machen. Die Leiden Jesu dienten demnach unter anderem auch dazu, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen. Deshalb können wir den Tausch so zusammenfassen: Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Die Vorstellung, dass Gott viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führen wollte, ist großartig. Das ging jedoch nur über das Kreuz. Sprechen wir diesen Aspekt nun gemeinsam mit den passenden Bewegungen dazu? Ich mache es euch einmal kurz vor. Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Damit wir es ganz sicher verstehen, machen wir es nochmal. Jesus trug unsere Schmach, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würden. Nun, ganz persönlich, es ist wichtig, die Worte auf sich persönlich zu beziehen, denn in letzter Konsequenz geht es immer um dich persönlich. Jesus trug meine Schmach, damit ich Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen würde. Danken wir ihm dafür. Ich denke, wenn wir das wirklich glauben, können wir einfach nicht anders, als ihm dafür zu danken. Wir gehen nun weiter zum nächsten Tausch, der eng mit dem vorigen zusammenhängt, aber doch etwas anderes ist. Es geht um Ablehnung. Infolge meines persönlichen Kontakts mit vielen Menschen habe ich Folgendes beobachtet. Ablehnung ist das am weitesten verbreitete emotionelle Problem unserer Gesellschaft. Ich neige auch zu der Anschauung, dass Ablehnung die schwerste Verletzung ist, die man einem Menschen überhaupt zufügen kann. Das hat verschiedene soziologische Gründe. Zunächst einmal das Versagen von Eltern, vor allem von Vätern. Und ich sage manchmal, das Hauptproblem Amerikas besteht darin, dass es eine Nation von fahnenflüchtigen Vätern ist. Und ich denke, dass auch einige jetzt vor mir sitzen. Das ist jedoch etwas, über das ihr selbst Klarheit bekommen müsst. Ich bin davon überzeugt, dass sich jedes Baby, das in diese Welt hineingeboren wird, vor allem nach einem sehnt, nach Liebe. Vor allem nach Vaterliebe. Mutterliebe ist etwas Besonderes und etwas Wunderbares, doch die Vaterliebe gibt dem Baby Sicherheit. Es ist etwas Besonderes, wenn man in den starken Armen eines Vaters liegt, und Gott möchte dem Kind genau dadurch Sicherheit schenken. Wenn ich mir kleine Kinder ansehe, die im Arm ihres Vaters sind oder ihm über die Schulter schauen, dann sagt der Gesichtsausdruck nur eins: Hier bin ich sicher. Außerdem ist Liebe im Grunde nicht wirksam, wenn man sie nicht offen zeigt. Jemanden nur insgeheim zu lieben, ist vermutlich besser, als ihn insgeheim zu hassen. Aber er hat nicht viel davon, vor allem Kinder. Kinder brauchen herzliche, offen gezeigte Liebe. Ich habe festgestellt, dass der kommenden Generation, mindestens der Hälfte dieser Generation, Diese Dinge, die Gott ihr schenken möchte, durch verschiedene soziologische Faktoren vorenthalten wurden. Es ist unbestritten, dass derzeit Millionen von Menschen heranwachsen, die herzliche, offene und bedingungslose Liebe überhaupt nicht kennen. Und das hat zur Folge, dass sie sich abgelehnt fühlen. Dieses Problem kann sogar noch früher beginnen. Ich hatte schon oft mit Menschen zu tun, deren Gefühl des Abgelehntseins bereits im Mutterleib begann. Die Mutter stellte fest, dass sie schwanger war, wollte jedoch das Baby nicht. Vielleicht hatte sie schon zu viele hungrige Münder zu Hause. Vielleicht war sie nur selbstsüchtig und vergnügungssüchtig. Oder vielleicht kriselte es in ihrer Beziehung mit ihrem Mann. Auf jeden Fall hasste sie es. Als ich vor einigen Jahren Menschen diente, die Befreiung von diesem Gefühl des Abgelehntseins brauchten, machte ich die interessante Feststellung, dass diese Leute überwiegend aus einer bestimmten Altersgruppe kamen. Als ich nachrechnete, wann sie geboren wurden, stellte ich fest, dass ihre Geburt in die Zeit der Weltwirtschaftskrise fiel. Ich kam zu dem Schluss, dass die Mütter damals bereits gegen die Armut kämpften und vor dem Problem standen, was weiß ich, wie viele Kinder zu ernähren, und dann auf einmal feststellten, dass noch eins unterwegs ist. Die Mutter sagt sich, wenn ich nur dieses Baby nicht bekommen würde, ich wünschte mir, ich müsste nicht noch eins zur Welt bringen. Das wirkt sich auf die kleine Person im Mutterleib aus und sie kommt womöglich schon mit dem Gefühl, abgelehnt zu werden, zur Welt. Eine weitere häufige Ursache des Gefühls, abgelehnt zu werden, sind kaputte Ehen. Jesaja 54,6. Könnte mir bitte jemand kurz eine New International Version leihen? Ich bevorzuge nämlich diese Übersetzung von Jesaja 54,6. Da heißt es, der Herr wird dich zurückrufen, als wärst du eine verlassene und zutiefst verzweifelte Ehefrau. Eine Ehefrau, die jung geheiratet hat, nur um dann abgelehnt zu werden, spricht der Herr. Das beschreibt ganz exakt die aktuelle Situation von Millionen von Frauen in dieser Nation. Sie haben jung geheiratet, nur um dann abgelehnt zu werden. Wir dürfen nun nicht meinen, nur Frauen könnten solche Verletzungen haben. Ein Mann kann infolge einer gescheiterten Ehe genauso sehr unter Ablehnung leiden wie eine Frau. Gott sei Dank ist Heilung möglich. Wenn es keine Lösung für die Probleme gäbe, würde ich mich gar nicht mit ihnen beschäftigen wollen. Ich würde alles stehen und liegen lassen und es mir gut gehen lassen, solange noch Zeit ist. Manchmal werde ich vom Ausmaß menschlichen Leids regelrecht überwältigt. Es gibt Zeiten, in denen mir scheint, als sei es absolut unmöglich, diese Last zu tragen. Es ist schon im Westen schlimm genug. Doch wenn man erst in die dritte Welt oder in den Ostblock geht, empfindet man die Summe des menschlichen Leids als schier unerträglich. Doch Gott sei Dank haben wir eine Antwort darauf. Wenn ich keine Antwort darauf hätte, wüsste ich nicht, was ich tun würde. Ich bin so dankbar dafür, dass diese Antwort umfassend ist. Sie kümmert sich um jede Not. Es gibt keine menschliche Not, für die das Opfer am Kreuz keine Lösung hätte. Die Antwort zu haben, das ist etwas Großartiges. Am Ende dieser Predigtreihe, wenn ihr von den Mitarbeitern auch persönliches Gebet und Hilfe bekommen haben werdet, dann habe ich die Zuversicht, dass jeder Einzelne von euch die Antwort haben wird. Vielleicht habt ihr schon mal den Spruch gehört, ich will Teil der Lösung, nicht Teil des Problems sein. Nun, du kannst Teil der Lösung sein. Wenn du die Wahrheiten, die ich euch vermittle, ergreifst und anwendest, kannst du Teil der Lösung sein. Ich glaube, Gott hat mir kein größeres Vorrecht gegeben, als Teil der Lösung zu sein. Ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, aber ich bin froh, dass er mir das geschenkt hat. Wir gehen nun zurück zu Matthäus 27 und führen uns vor Augen, wie Jesus unter Ablehnung litt. Wir lesen Vers 45 bis 51. Aber von der sechsten Stunde an, das war nach der damaligen Zeitrechnung Mittag, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, das war 3 Uhr nachmittags. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Woran starb Jesus? Nicht an der Kreuzigung. Er wäre daran gestorben, doch das hätte weitaus länger gedauert. Als Josef von Arimathea zu Pilatus ging und um die Herausgabe der Leiche bat, staunte Pilatus, dass dieser schon tot sei. Die Kreuzigung war normalerweise ein sehr langwieriger Tod. Jesus starb an einem gebrochenen Herzen. Wodurch wurde sein Herz gebrochen? Durch Ablehnung. Ablehnung durch wen? Durch den Vater, die schlimmste Form der Ablehnung überhaupt. Und in seiner Pein schrie er, warum hast du mich verlassen? Und niemand antwortete ihm vom Himmel herab. Das war das erste Mal in der Geschichte des Universums, dass Jesus betete, aber keine Antwort bekam. Und es heißt, unmittelbar danach hätte Jesus mit lauter Stimme geschrien und den Geist aufgegeben. Was geschah gleich darauf? Wie lautet der nächste Satz? Der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Das war ein ungemein dicker Vorhang und kein Mensch hätte ihn von unten her auseinanderreißen können. Dass er von oben herab auseinandergerissen wurde, zeigt, dass Gott es tat. Der Vorhang war die Trennung zwischen sündhaften Menschen und einem heiligen Gott. Als Jesus unsere Ablehnung auf sich nahm und starb, wurde dieser Trennvorhang zerrissen und der Weg wurde offen, damit wir ohne Schande und Schmach und Ablehnung zu Gott kommen können und von ihm angenommen werden. Lesen wir in Epheser 1, 3 bis 6 nach, was diese Annahme zur Folge hat. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns angenommen hat in dem Geliebten. Dieses Wort angenommen, es gefällt mir ganz besonders. Was ist das Gegenteil von Ablehnung? Annahme.
Jesus trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes haben würden. Der Vater verschloss seine Ohren vor dem Schrei Jesu, aber er hört, wenn wir als seine Kinder zu ihm schreien. Ein echter Tausch. Das Wort, das hier mit »Er hat uns angenommen« wiedergegeben wird, leitet sich von dem griechischen Wort für Gnade, charis, ab. Dasselbe Wort finden wir im Gruß des Engels Gabriel an die Jungfrau Maria, »Sei gegrüßt, Begnadigte«. Es ist also ein sehr starkes Wort. Wir müssen verstehen, dass Gott uns nicht bloß toleriert. Seine Gunst und Gnade sind mit uns. Er hat sich uns mit großer Leidenschaft verschrieben. Wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir Zugang zu ihm haben. Dieser Tausch fand am Kreuz statt, doch er kann im Leben eines jeden Menschen Wirklichkeit werden, der ihn braucht. Ich möchte dies anhand einer kleinen Begebenheit veranschaulichen, die mir unvergessen bleibt. Ich nahm an einer Konferenz in Georgia teil. Das Gelände lag in einem Waldstück. Ich sollte predigen, war spät dran und ging recht flott über das Gelände. Dabei stieß ich buchstäblich mit einer Frau zusammen, die genauso flott in die andere Richtung ging. Als wir uns wieder gefasst hatten, sagte sie: Herr Prinz, ich betete, dass ich Sie treffen würde, wenn Gott es wollte. Ich sagte: Nun haben Sie mich getroffen. Was ist Ihr Problem? Ich kann Ihnen jedoch nur 2 Minuten geben. Sie fing an zu erzählen und hätte wohl noch eine Zeit lang weitergeredet, doch nach einer Minute sagte ich zu ihr: Hören Sie, ich verstehe Ihr Problem und ich habe eine Antwort. Ich möchte, dass Sie mir jetzt dieses Gebet laut nachsprechen. Ich sagte ihr nicht, was ich beten würde, ich wusste selbst noch nicht genau, was ich beten würde, sondern nur den Grundgedanken. Ich sagte: Bitte sprechen Sie mir nach. Gott, ich danke dir, dass du mein Vater bist. Du liebst mich wirklich. Ich bin wirklich dein Kind. Ich bin nicht abgelehnt. Ich bin nicht unerwünscht. Ich bin kein Mensch zweiter Klasse. Ich gehöre zur besten Familie im Universum. Danke, Gott. Du bist mein Vater. Ich bin dein Kind. Du liebst mich und ich liebe dich. Amen. Ich verabschiedete mich, da ich keine Zeit mehr hatte. Ungefähr einen Monat später bekam ich einen Brief von dieser Frau. Sie schrieb: Diese kurze Begegnung hätte ihr Leben vollständig verändert. Seither sei sie ein ganz anderer Mensch. Was war geschehen? Sie war von Ablehnung zu Annahme übergegangen. Gott hatte bereits alles getan und diese Frau war bereits ein Kind Gottes gewesen, aber sie hatte nicht erkannt, was am Kreuz für sie errungen worden war. Wollen wir nun diesen Aspekt des Tauschs gemeinsam sprechen? Es kann durchaus sein, dass sich hier und jetzt jemand, der ein verletztes Herz hat, angesprochen fühlt, wenn wir das gemeinsam sprechen. Wisst ihr, die Bibel sagt, der Geist des Menschen trägt ihn in seiner Krankheit, doch einen verletzten Geist, wer kann ihn ertragen? Wenn der Geist selbst verletzt ist, ist das eine Sache für sich. Wenn jemand heute hier ist und es im Glauben annehmen kann, während wir den Aspekt gemeinsam sprechen, dann kann er von Ablehnung zur Annahme übergehen. Wir werden uns jedoch nicht viel Zeit dafür nehmen. Wenn der Heilige Geist nun nicht in dieser Hinsicht wirkt, heißt das nicht, dass du nicht anderweitig Hilfe bekommen kannst. Doch warum warten, wenn du jetzt Hilfe bekommen kannst? Bei Gott heißt es immer jetzt. Die Bibel sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Viele Leute zitieren diese Stelle falsch, sie sagen, heute ist der Tag des Heils, doch das sagt Gott nicht. Er sagt, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt. Wer weiß, was später geschehen wird, jetzt. Jetzt ist der Tag des Heils. Ich spreche es einmal vor, wie gehabt. Jesus trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater haben würden. Wir fügen diese Worte beim Vater noch mit ein. Seid ihr bereit? Jesus trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater haben würden. Nochmal. Jesus trug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater haben würden. Was machen wir jetzt? Wir münzen die Worte auf uns persönlich um. Das ist der Punkt, an dem etwas in dir geschehen kann. Bist du bereit? Jesus trug meine Ablehnung, damit ich seine Annahme beim Vater haben würde. Und nun sprecht mir Folgendes nach. Gott liebt mich wirklich. Ich bin wirklich sein Kind. Ich gehöre zur besten Familie im Universum. Danke, Jesus. Danke. Amen. Wir gehen nun weiter zu einem anderen Aspekt, über den ich noch nie zuvor gelehrt habe. Es ist etwas Großartiges an diesem Thema, dass ich immer und immer wieder neue Aspekte daran entdecke. Wenn ich euch Wenn ihr euch eure Themenübersicht ansieht, findet ihr dieses nächste Tauschpaar von Trennung zur Einheit. Wir beginnen bei, ratet mal wo, Jesaja 53. Ich habe euch gesagt, dass ihr euch dies einmerken sollt. Nebenbei bemerkt, mache ich das auch. Meine Bibel öffnet sich fast automatisch bei Jesaja 53. Hier wird der Ablauf der Verurteilung und Hinrichtung Jesu beschrieben. Das ist die Essenz dieser drei Verse 7, 8 und 9. In Vers 8 heißt es, er wurde von Gefängnis und Gericht oder aus Drangsal und Gericht hinweggenommen. Und wer wird seine Generation verkünden? Seht ihr, es war die größte Tragödie für einen männlichen Juden, ohne einen Erben zu sterben. Und das war offensichtlich Teil von dem, was Jesus erlitt. Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Achtet auf die Formulierung, er wurde abgeschnitten. Doch da ich schon vorher über das Thema die Nachkommen Jesu kurz einen Kommentar abgegeben habe, möchte ich nun ein wenig Vers 10 betrachten. Und ihr werdet sehen, dass Jesus tatsächlich Nachkommen hatte. In Vers 10, 11 und 12 werden die Folgen seines Leidens beschrieben. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Ihr erinnert euch, wir sprachen darüber, dass die Seele Jesu zu einem Sündopfer gemacht wurde. Wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Seht ihr und ich, was sind wir? Wir sind seine Nachkommen. Wir sind seine Nachkommen. Es heißt, er wird die Mühsal seiner Seele sehen, also jene Leiden, die er durchgemacht hat, und er wird zufrieden sein. Worüber zufrieden? Über dich und mich. Wir sind der Grund dafür, dass er all das getan hat. Aber betrachten wir nun die Aussage, er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Es heißt hier abgeschnitten oder getrennt oder weggetan. Ich möchte euch einige alttestamentliche Bilder dafür geben, die sehr anschaulich sind. Doch bevor ich das tue, möchte ich euch etwas erklären, das nicht auf eurer Themenübersicht steht. Vielleicht wollt ihr es euch aufschreiben. Jedes Mal, wenn ich eine neue Themenübersicht erstelle, füge ich wieder etwas Neues hinzu. Und auch in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Tagen sind wieder ein paar kleine neue Aspekte hinzugekommen. Ich möchte euch eine außerordentlich wichtige Eigenheit alttestamentlicher Prophetie erklären. Im Alten Testament gibt es viele Prophetien, die wir als messianisch bezeichnen. Messianisch heißt, sie offenbaren den Messias. Wir finden sie vor allem in den Schriften Davids, Jesajas, einiger anderer Propheten und einiger anderer Psalmisten wie Haman, Asaf und anderen. Das Eigenartige an diesen Prophetien ist, dass das menschliche Sprachrohr, das die Prophetie weitergibt, also der Prophet, in der ersten Person über Dinge spricht, von denen er sagt, sie seien ihm widerfahren, die aber in Wirklichkeit ihm selbst nie widerfuhren. Was soll das bedeuten? Die Antwort finden wir in 1. Petrus 1, 10 bis 11. Der Geist des Messias im Propheten offenbarte vorab die Leiden des Messias und die Herrlichkeit, die darauf folgen sollte. Obwohl der Prophet in der ersten Person sprach, bezog sich das, was er sagte, nicht auf ihn selbst, sondern wurde erst im Leben Jesu erfüllt. Ihr werdet dieses Phänomen in vielen Prophetien wiederfinden. Bei Hiob zum Beispiel. Manche Dinge, die Hiob widerfuhren, sind eine Art Vorschau auf das, was Jesus widerfahren würde. Ihr findet das auch in den Klageliedern und in den kleinen Propheten. Fast kommt es mir vor, als würde bei den Propheten immer wieder einmal eine kleine Vorausschau, ein Schlaglicht aufflackern und ganz kurz Dinge preisgeben, die nicht mehr den Propheten selbst betreffen, sondern eine Vorschau auf das sind, was Jesus am Kreuz widerfahren sollte. Die biblische Basis dafür finden wir in 1. Petrus 1, 10 bis 12. Im Hinblick auf diese Errettung, das ist die Errettung, die wir durch Jesus bekommen haben, suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. greifen wir ein sehr anschauliches Beispiel heraus. David sagt im Psalm 22, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. David hat dies jedoch nie erlitten. Ihr könnt euch vorstellen, dass sich David gedacht haben muss, warum habe ich so etwas gesagt? Was soll das bedeuten? Petrus sagt also in der eben gelesenen Stelle, die alttestamentlichen Propheten hätten nachgeforscht, was es denn gewesen sei, worüber sie sprachen. Und seine Antwort lautet, es wurde ihnen offenbart, dass es der Geist des Messias in ihnen war, der über Dinge sprach, die sich im oder am Messias erfüllen sollten, die aber nicht in ihrem eigenen Leben erfüllt wurden. Ich hoffe, ich kann euch das verdeutlichen. Es ist so wichtig, das zu begreifen, denn sonst werdet ihr viele Passagen im Alten Testament nie wirklich verstehen können. Ihr könnt sie erst dann verstehen, wenn ihr erkennt, dass hier der Heilige Geist in der Person des Messias über das Leid und die Herrlichkeit spricht. Schaut euch nur Psalm 16 an. Vielleicht schlagen wir ihn kurz auf, er ist sehr anschaulich. Psalm 16 wird mehrmals im Neuen Testament zitiert. Versteht mich, es geht hier nicht immer um Jesus. Am Anfang geht es um David. Doch der Psalm hört mit Jesus auf. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Es gibt einen Übergang. Lest kurz Psalm 16 ab Vers 7. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweist mich mein Herz. Das könnte David sein. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das könnte immer noch David sein. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Hier sagt er etwas über seinen physischen Leib, das sich nicht auf ihn, also nicht auf David beziehen kann. Er sagt, denn du wirst meine Seele nicht im Sheol lassen, noch wirst du gestatten, dass dein Frommer den Tod sieht. Er sagt, sein Körper würde nie den Tod sehen. Doch auf David selbst bezogen stimmt das nicht. Wie die Apostel im Neuen Testament hinweisen und Petrus am Pfingsten sagte, wir wissen, wie es David erging, er starb und er wurde begraben und diese Worte erfüllten sich nicht an ihm selbst. Weiter heißt es im Psalm 16, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Wenn wir uns ansehen, was David erlebte, sehen wir durch seine eigene Erfahrung hindurch und über seine eigene Erfahrung hinaus auf das hin, was Jesus erfuhr und erlebte. Ich denke, es gibt mindestens 100 Stellen im Alten Testament, wo dies der Fall ist. Nur um dies zu erhärten, gehen wir kurz zu Jesaja 50, 4-6. Beachtet bitte, dass all diese Passagen in der ersten Person stehen. Jesaja 50, also Verse 4-6. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Das könnte Jesaja sein. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Seht ihr, das ist Jesus. Das ist wieder so ein Schlaglicht. Und Petrus erklärt uns das in 1. Petrus 1. Es ist sehr wichtig, diese neutestamentliche Erklärung zu kennen. Lesen wir sie nochmal, 1. Petrus 1, 10. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, es macht viel mehr Sinn zu sagen, der Geist des Messias, und vergesst dabei nicht, dass Christus die griechische Entsprechung des hebräischen Wortes Messias ist. Der Geist des Messias, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Und Psalm 16 beinhaltet beides. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Sie erkannten, dass ihre Offenbarung nicht ihnen selbst galt, sondern den zukünftigen Erben des Heils. Seht ihr, welches Vorrecht wir haben? Wir sind die Menschen, denen diese Offenbarungen gelten, die durch die alttestamentlichen Propheten ausgesprochen wurden. Wir sind die einzigen Menschen, die in diese Offenbarungen voll und ganz eintreten können. Nachdem ich dies gesagt habe, möchte ich euch nun kurz vor Augen führen, was es bedeutet, wenn es in Jesaja 53 heißt, er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Ich will fair gegenüber euch gegenüber sein, nicht jeder wird mir zustimmen. Und wie mein Freund Bob Mumford sagt, was kann ich dafür, dass ich recht habe? Ich sage immer, dass dieses Zitat von Bob Mumford kommt, das hört sich dann demütiger an. Schlagt nun Klagelieder 3, 54 auf. Habt ihr die Klagelieder schon gefunden? Sie kommen gleich nach Jeremia. Dort finden wir eine sehr einfache Aussage. Wasser strömten über mein Haupt, ich sagte mir, ich bin abgeschnitten. Auf wen könnte sich das beziehen? Wir wissen es nicht, es gibt keinen Grund zu glauben, dass sich das auf Jeremia bezieht. Nun schlagen wir einen der großen messianischen Psalmen auf, nämlich Psalm 69. Und alle Bibelausleger sehen, wie ich meine, in diesem Psalm eine messianische Prophetie. Psalm 69, 3. Ich bin versunken in tiefem Schlamm, und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen, und die Flut schwemmt mich fort. Wenn ihr sicher sein wollt, ob dies wirklich ein messianischer Psalm ist, dann lest Vers 22. Und sie gaben mir zur Speise Galle, und meinen Durst tränkten sie mich mit Essig. Nun, das ist ein Psalm Davids. Doch David selbst ist es nie widerfahren. Das ist wieder so ein Schlaglicht auf das, was später geschehen sollte, sich aber jetzt der Erfahrung Davids bedient. Ich glaube jedenfalls, dass der zweite Vers, den wir eben lasen, beschreibt, was die Seele Jesu erlebte, als er abgeschnitten war, als er von Gott abgelehnt war und unter den Zorn Gottes kam. Warum kam der Zorn Gottes über ihn? Wegen unserer Sünde. Er musste Gottes Einstellung zur Sünde an seinem eigenen Leib ertragen. Schlagen wir noch schnell Psalm 88 auf, einen der erstaunlichsten Psalmen überhaupt. Er ist eigentlich der düsterste aller Psalmen. In dieser Dunkelheit strahlt kein einziger Lichtstrahl auf. Psalm 88. Wir werden nur einen Teil lesen. Doch wenn ihr diese Worte lest, dann stellt euch den vom Leben abgeschnittenen Jesus vor. Vers 4. Denn satt ist meine Seele vom Leiden, und mein Leben ist nahe dem Scheol. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst. Denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Und nun hört euch das an. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Das kann sich nicht auf den Psalmisten beziehen. Weiter heißt es, auf mir liegt schwer dein Zorn und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Ihr könnt euch selbst ein Urteil bilden, aber für mich ist das ein kleiner Einblick in das, was die Seele Jesu durch die Ablehnung Gottes erlitt und ertrug. Weiter heißt es, meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Greuel gemacht. Das stimmte, weil derjenige, der am Kreuz hing, zum Fluch wurde. Nun, in den folgenden Versen werden 6 Fragen gestellt, die in diesem Psalm nicht beantwortet werden. Schaut euch Vers 11 an. Wirst du an den Toten Wunder tun? Werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab oder im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens, das ist das Land des Grabs? 6 Fragen. Der Psalmist hatte keine Antwort darauf. Welche Antwort würden wir geben? Ich sage euch, welche Antwort ich geben würde. Ich würde jede dieser Fragen mit Ja beantworten. Ja, durch den Tod Jesu. Er hat an den Toten Wunder getan. Die Gestorbenen werden aufstehen und ihn preisen. Von seiner Gnade wird erzählt werden im Grab. Alle alttestamentlichen Heiligen, die im Scheol waren, erlebten es, wie der Messias ihnen verkündigte, es ist Zeit, von hier wegzugehen. Ich habe den Preis bezahlt, ihr braucht nicht länger hier zu bleiben. Das ist ein Lehrthema, mit dem wir uns hier nicht näher befassen können. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder? Die Antwort ist ja, und deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens. Nun zum Ende dieses Psalms, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist euch irgendwie einen kleinen Einblick in das Leiden Jesu gibt. Wir sprechen nicht von Leid, das zeitlich begrenzt ist. Wir sprechen von etwas, das sich in der Ewigkeit abspielt. Vers 17. Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet, sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn, meine Bekannten sind Finsternis. In der New International Version steht für den letzten Satz, die Finsternis ist mein engster Freund. Stimmt das etwa nicht? Das ist ein Bild von Jesus, der abgeschnitten wurde. Nun schnell weiter, weil die Zeit drängt. Führen wir uns in 1. Korinther 6, 16, 17 die andere Seite vor Augen. Ihr müsst die beiden Verse zusammenlesen, weil er sonst den springenden Punkt nicht versteht. Paulus spricht sich hier gegen Unzucht aus. Was wir heute zu einer akzeptablen Sache gemacht haben, indem wir es vorehelichen Sex nennen. Doch die Bibel bezeichnet es immer noch als Unzucht. Zitat: Oder wisst ihr nicht, dass, wie einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Hier ist offenbar von einer sexuellen Vereinigung zweier Körper die Rede. Doch im nächsten Vers heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ihr müsst das im Textzusammenhang sehen. Paulus sagt, es gibt eine unmoralische Beziehung zweier Körper, in der sie durch Unzucht eins werden. Aber er sagt, es gibt auch noch eine andere Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem Herrn, in dem er, der Gläubige, mit dem Herrn vereinigt wird und ein Geist mit ihm wird. Das ist die Frucht dessen, dass Jesus abgeschnitten wurde. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Vielleicht haben wir jetzt noch Zeit, das gemeinsam zu sagen. Machen wir es doch gleich. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Er wurde abgeschnitten, damit wir mit dem Herrn eins werden würden. Ihr wisst, was als nächstes kommt? Er wurde abgeschnitten, damit ich mit dem Herrn eins werden würde. Das ist die geistliche Vereinigung zwischen dem Herrn und dem Gläubigen, doch das ist nur möglich aufgrund der Tatsache, dass Jesus abgeschnitten wurde. Wir hören an diesem Punkt auf. Mit der Hilfe Gottes werden wir später weitermachen. Wir haben auf unserer Themenübersicht noch einen weiteren Aspekt des Tauschs, und mit dem werden wir uns in der nächsten Lehreinheit beschäftigen.